Ich muss Teil einer Lösung sein, dann kann ich weitermachen. Und das Verrückte ist ja, wenn man hinschaut und wenn man aufklärt und sich die Hände schmutzig macht, dann verändert man auch was.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle 2 Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen, freimachen oder freimachen im Sinne von etwas tun. In der letzten, der 90. Folge war die Menschenrechtsaktivistin und Fotografin Alea Horst mein Gast. Bereits seit 2016 fragt und fotografiert sie gegen Unsichtbarkeit an. Sie macht Menschen in Flüchtlingscamps, in Kriegs- und Krisengebieten sichtbar. Sie nimmt sich ihrer an. Sie schaut hin, um uns zu zeigen, damit auch wir hinschauen, damit wir zurückschauen und zuhören. Den gesammelten Geschichten von Alea Horst zu lauschen, ihren Erfahrungen, ihren Worten zu ihren Fotografien und den Menschen dahinter, ihrer Unermüdlichkeit begegnen zu können, hat viele von euch erreicht, berührt und bewegt. Auch mich hat das Gespräch mitgenommen und ich habe das Gespräch mitgenommen überall hin. Ich danke Alea Horst von ganzem Herzen. Die 90. Freigeistern-Folge hieß darum frei machen, denn wir alle haben die Freiheit, etwas zu tun. Jetzt zieht sich der Titel durch meine Auswahl der Bücher für die 91. Freigeistern-Folge für das neue Lesen und Lesen lassen. Denn frei machen, uns befreien, können wir von vielem oder, wie Alea Horst gesagt hat, wir können es zumindest versuchen. Freimachen im Sinne von etwas tun, frei heraus, können wir auch. 2 Bilderbücher machen vor, wie das gehen könnte. Emma und der traurige Hund von Sabine Rufener und Mein tröstliches Buch von Moni Port halten der Traurigkeit den Trost entgegen. Das Kinderbuch Herr Niemand und die weiße Finsternis verjagt nach allen Regeln der Kunst, auch der Buchkunst, einen alten Angstmacher. Kirsten Boye erzählt im Jugendbuch in Skogland brennt, dem dritten Band ihrer Skogland-Reihe, wohin die Spaltung einer Gesellschaft führen kann. Und das Sachbuch Mach dir die Welt, ein Buch zum Denken, Spielen, Erfinden, trägt das Mach mit oder Mach dich frei schon im Titel. Auf die Freiheit wird es ankommen, auf das Tun, auf das sich einmischen, auf das sich stark machen, auf das Denken, das Handeln, damit die Freiheit bleibt. Das gilt übrigens für noch eine Angelegenheit, die mich umtreibt, nämlich wie sehr die Kultur hierzulande weiterhin beschnitten und eingedampft wird. Der Bayerische Rundfunk hat prägende Kultursendungen wie etwa den Divan eingestellt. Jetzt soll Dreisat, das Kulturprogramm von ARD und ZDF, abgestellt werden. Dreisat kann weg, das findet offenbar zumindest die Rundfunkkommission. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen will sie weiterhin günstiger gestalten und wie so oft soll an der Kultur gespart werden. Dreisat soll in Arte aufgehen, aus 2 Kanälen soll einer werden. Wenn das durchgesetzt wird, werden noch mehr Denkräume dicht gemacht. Der Bildungsauftrag wird weiter gedrosselt. Auch dagegen sollten wir die Stimme erheben. Jetzt aber heißt es erstmal zuhören und freimachen ab. Man kann sich von vielem freimachen, man kann es zumindest versuchen.
Man kann sich frei machen von Angst, Trauer, Traurigkeit, von der Angst vor der Traurigkeit. Zwei Bilderbücher machen vor, wie das geht oder vorsichtiger, wie das gehen kann. Sie nehmen sich schwerer Gefühlslagen und Erfahrungen an. Sie lassen sich darauf ein. Man kann den beiden folgen wie einem Gespräch. Beide Bücher verbindet außerdem ein Wort, das, wie ich finde, viel zu selten vorkommt, obwohl es so schön klingt und so schön ist, nämlich das Wort Trost. Emma und der traurige Hund heißt das eine Bilderbuch. Es ist von der Schweizer Künstlerin Sabine Rufener, gerade im Kunstanstifter Verlag erschienen, für Kinder ab 3 Jahren. Künstlerisch umkreist es Trauer und Trost. Es geht in die Tiefe. Auf dem Cover sind der titelgebende traurige Hund und Emma von hinten zu sehen. Sie schauen in die Ferne übers Meer in den Himmel. Wir sehen auf den ersten Blick zerzauste Verlorenheit, die wird zum Ausgangspunkt des Erzählens, aber der traurige Hund ist ja nicht allein, neben ihm sitzt ja Emma, dazu später mehr. Das andere Buch umarmt schon auf den ersten Blick. Mein tröstliches Buch von Moni Port ist im Frühjahr im Klett Kinderbuchverlag erschienen für Kinder ab 5 Jahren. Trost ist hier verbunden mit einer großen Portion Zuversicht. Zwei Bären umarmen einander. Der eine, der dunklere, wird gehalten. Kraftvoll rot ist der tröstende Bär mit offenen Augen und einem leisen Lächeln im Gesicht. Und er ist da, ganz sicher da. Darauf kommt es an. Zurück zu Emma und der traurige Hund. Auf dem Vorsatz und dem Nachsatz im Bilderbuch ist das Fell des traurigen Hundes wie großgezogen. Es ist ein dunkles Gewebe mit wenigen farbigen Einsprengseln. Irgendwie sieht es explosiv aus und zugleich erdrückend. Es ist ein Gestrüpp, ein Netz aus dunklen und farbigen Linien, das das Zeug zum Gefängnis hat. Wer durch diesen Vorhang, durch ein solches Gitter hindurchschauen muss, sieht eine dunkle Welt. Dem Hund geht es genau so. Er ist traurig. Er ist allein. Warum das so ist, erfahren wir nach und nach, von Seite zu Seite, von Bild zu Bild. Ich bin so müde, sagte der große, struppige Hund, den Emma am Rande der Wiese getroffen hatte. Ich fürchte, das Beste wäre, ich wäre tot. So beginnt das Buch. Es ist der Eröffnungssatz, die Szenerie dazu düster. Dunkle Wolken an einem regenverhangenen Himmel und der Hund ein Schemen, man könnte sagen, ein Schatten seiner selbst. Aber da ist ja Emma, die etwas durch und durch Menschliches tut. Sie erschrickt. Sie steht da mit ihrem leuchtend gelben Regenschirm und ist ein Lichtblick. Sie steht da und wird dem Hund zuhören. Und sie wird Gründe sammeln, warum es sich lohnt, am Leben zu sein, warum das Leben schön ist. Daraus entwickelt sich ein Kammerspiel im Wechsel zwischen Emma und dem Hund. Sie macht zig Vorschläge, Fußball spielen, ein Schneckenrennen veranstalten, Regentropfen mit der Zunge fangen, Erdbeereis schlecken, schaukeln, Purzelbäume schlagen. Doch der Hund lässt nichts davon gelten. Er ist nicht nur ein trauriger Hund, er ist auch ein griesgrämiger, knurriger Hund. Müde hängt er in den Seilen oder über das Schaukelbrett. Das zeigen die Bilder zart, tastend und kraftvoll. Zugleich spielen sie mit Perspektivwechseln aus Nähe und Ferne, Totale und Blickwechseln. Aber jede Begegnung beendet der Hund mit dem Satz, auf einen Tag mehr oder weniger kommt es nicht an. Und Emma kommt am nächsten Tag wieder. Sie gibt nicht auf, sie gibt den Hund nicht auf, diesen auf den Hund gekommenen Lebensmüden. Sie hält mit ihrer Lebendigkeit dagegen und mit ihrem Dasein. Sabine Rufener geht weit und tief. Sie führt in Worten und Bildern tief hinein in die Trostlosigkeit. Die lichtet sich Seite für Seite zunächst nicht. Doch immer behält die Künstlerin und vor allem ihre Protagonistin Emma den Trost im Blick und das im wahrsten Sinne des Wortes. Lange schaut der traurige Hund durch das Krickelkrackel seines zerzausten Fells, wie eben durch jenen dichten Vorhang. Emma wiederum ist kurzsichtig, wenn sie ihre Brille absetzt, sieht sie die Welt verschwommen. Das macht der Hund ihr schließlich nach. Er setzt Emmas Brille auf, dann ist die Welt voller heller Flecken und verblüffenderweise voller Licht. Das Motiv des Sehens, des eingeschränkten Sehvermögens, des Perspektivwechsels, der notwendig ist, um den Blick zu ändern, wird zur Metapher. Am Ende kommt es nicht nur darauf an, Blicke zu werfen, Blicke zu riskieren. Es kommt darauf an, Blicke zu tauschen mit anderen gegen die Einsamkeit, mit der Welt, gegen das aus der Welt gefallen sein. Es geht darum, Augenblicke zu teilen und das heißt ja, Leben zu teilen. Und dann fällt bei solchen Blickwechseln der Blick vielleicht auf mein tröstliches Buch von Moni Port. Dazu gibt es einen Vorläuferband, das mutige Buch, ebenfalls bei Klett Kinderbuch erschienen, vertreibt seit 2021 Monster, Dämonen und was sonst noch Angst machen kann. Jetzt widmet sich mein tröstliches Buch abermals dem Gegenstück, dem Gegengefühl beziehungsweise eben den Hand-in-Hand-Gefühlen. Es widmet sich der Traurigkeit, der Trauer, der Trostlosigkeit, dem Trost. Wie schon das mutige Buch ist mein tröstliches Buch eine Collage auf Wort- und Bildebene. Alte Fotos, neue Fotos, Privatfotos, Illustrationen, Gemälde, Ausschnitte aus der bildenden Kunst stellen große Gefühle in einen großen Raum. Man kann sie sich in Ruhe anschauen, man kann sich einlassen, einfühlen, sich vielleicht darin wiedererkennen, sich stellen und ist gehalten. Wir sehen Vergangenes und Neues, Aktuelles und Zeitloses. Das zeigt nicht zuletzt, Traurigkeit und Trauer gab es, gibt es, es wird sie immer geben. Bei ihrem Erkunden dessen, was Traurigkeit ist, was weh tut, was Not auslöst, so dass Trost von Nöten ist, geht Moni Port mal von Worten aus, wie Trostpreis, Trostpflaster. Was soll das sein und funktioniert das? Mal sammelt sie Sätze, vermeintliche Ratschläge, die in erster Linie zuschlagen, die Plattitüden sind. Auf Regen folgt Sonnenschein. Reiß dich zusammen. Jetzt heul doch nicht, sind solche Sätze. Oder Moni Port erzählt Geschichten wie die des Pferdes Pajo, das spürte, wenn es Menschen schlecht ging und sich zu ihnen stellte, zu ihnen gesellte und sie tröstete. Oder Moni Port erzählt ihre eigene Geschichte, was sie als Kind getröstet hat, Leberwurstbrot mit viel Butter in Kaffee getaucht, gemacht von und verzehrt mit ihrer Oma. Essen hilft, es sich gut gehen lassen, Zusammensein hilft. Und so gibt es in mein tröstliches Buch Trostrezepte, Trostlieder, tröstende Tipps, zum Beispiel den. Steffi sagt, tanzen geht immer. Wir sehen eine junge Frau in atemberaubender Schieflage, die möglichen Kummer weg, tanzt weg. Lacht. Es gibt Mitmachseiten, eine Liste über das macht mich froh, ist ausgefüllt ein probates Mittel, ein heilender Gegenentwurf. Die Trostgebrauchsanweisung für mich ganz am Ende des Buches auf dem Nachsatz zeigt, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches brauchen, wenn wir Trost suchen. Das könntest du mir sagen, lässt sich zum Beispiel aufschreiben. Nimm mich in den Arm, nimm mich bloß nicht in den Arm, kann man ankreuzen. Wenn man Kummer hat, braucht man einen Menschen, der zuhört, heißt es an einer Stelle. Das stimmt. Es ist gut, sich das klar zu machen, es auszusprechen, aufzuschreiben, zu lesen, zu spüren, zu sehen, wirken zu lassen und darum zu wissen, wenn wir es brauchen, wenn andere es brauchen. Denn so unterschiedlich Menschen mit Traurigkeit, Trauer, Kummer, mit körperlichem und seelischem Schmerz umgehen, eines verbindet sie, niemand will diese Gefühle haben. Traurigkeit tut weh, sie macht das Herz schwer. Sie kann hilflos machen, das wird von Moni Port weder weggeschrieben, noch schön geredet, noch weich gezeichnet. Was dieses Buch dagegen abbildet und vormacht, ist, jede und jeder geht zwar unterschiedlich mit Traurigkeit und Trost um, aber fest steht, jede und jeder kann damit umgehen. Auch schwere Erfahrungen zu gestalten, das Leben in die Hand zu nehmen, ist also eine der Essenzen dieses so dichten und zugleich spielerischen Titels. Das ist als erste Hilfe Trostkoffer selbst, beeindruckend gestaltet, abwechslungsreich in den Mitteln, kraftvoll in Farbe, Schrift, Illustration, reduziert und reich und immer überraschend. Das Leben ist schön, ist der erste Satz in Mein tröstliches Buch. Umblättern, dann steht da, es gibt die Sonne, den Wind, Blumen, Musik, Freunde, kleine Katzen und es gibt Nudeln mit Tomatensoße. Am Ende ihres tröstlichen Buches greift Moni Port den Anfang auf. Jetzt schreibt sie, es gibt Sonne, Wind, Blumen, Musik, Freundinnen, Mauersegler und Nudeln mit Tomatensoße. Der Blick hat sich geweitet, aus die Sonne ist Sonne geworden. Der Mauersegler ist dazugekommen zu den Freunden, Gesellen sich Freundinnen, Nudeln mit Tomatensoße sind geblieben, verlässlich und labend. Nochmal umblättern bitte, dann steht da, das Leben ist schön. Das hat die Kraft großer Lyrik. Das Gedicht Augenweide aus dem Zyklus Alphabet der berühmten dänischen Dichterin Inger Christensen beginnt so. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es. Die Farne gibt es und Brombeeren. Brombeeren und Brom und den Wasserstoff. Den Wasserstoff. Alphabet schrieb Inger Christensen auch, um sich aus einer schweren Depression heraus zurückzuschreiben. Hinzu, das Leben ist schön vielleicht. Und das ist womöglich der schönste, der verlässlichste, ganz sicher der lebendigste Trost von allen. Mich hat in den vergangenen Wochen ein ganz besonderes Projekt sehr beschäftigt. Ich durfte Podcasts machen, eine ganze Podcast-Reihe fürs Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Anlass war die Empfehlungsliste Bayerns beste Independent-Bücher 2024. Auf dieser Liste sind 10 Bücher aus dem Jahr 2024 von einer Jury kuratiert und aufgelistet. Diese Bücher verbindet, dass sie in unabhängigen Verlagen erschienen sind. Und ich hatte nun eben die große Freude, mit den Verlegerinnen und Verlegern über ihre Bücher zu sprechen und natürlich auch über ihre Verlage, über ihre Arbeit. Das war unglaublich interessant und beflügelnd, denn ich habe mit Menschen gesprochen, die allesamt brennen für das, was sie tun, die besondere Bücher machen, bibliophile Bücher zu wiederum brennenden Themen, die vergessene AutorInnen wiederentdecken und vieles mehr, die Bücher machen, die alles andere sind als Mainstream und die sonst auf dem Buchmarkt womöglich überhaupt keine Chance hätten. Falls euch das interessiert, falls ihr euch von so viel VerlegerInnen-Geist anstecken lassen wollt, könnt ihr alle 10 Folgen nachhören, zum Beispiel auf der Website des Literaturportal Bayern. Eines der Bücher, die nun auch auf der Empfehlungsliste Bayerns beste Independent Bücher 2024 stehen, hatte ich bei Freigeistern schon vorgestellt, nämlich Kirschen fürs Kamel, Begriffe des Zusammenlebens, erschienen im Susanna Rieder Verlag, eben einer der unabhängigen Verlage. Dieses Buch Kirschen fürs Kamel spannt aufs Schönste den Bogen zum tröstlichen Buch von Moni Port, denn auch der Trost und das Trösten sind ja Begriffe des Zusammenlebens. Und nun eben in dieser neuen Folge Lesen und Lesen lassen frei machen, möchte ich ein Kinderbuch aus dem Balaena Verlag vorstellen. Auch das ist einer der unabhängigen Verlage Bayerns. Das Buch heißt Herr Niemand und die weiße Finsternis. Es ist 2023 erschienen und läuft als Gruselbuch für Kinder. Geschrieben hat es Dora Kapralova, aus dem Tschechischen übersetzt hat Natascha von Kopp, die Illustrationen sind von Daja Chanchikova. Das Buch tanzt schon auf den ersten Blick aus der Reihe, denn zwischen heimlich und unheimlich ist der Titel eines ganz gewiss, geheimnisvoll. Da ist ein dunkler Raum, eine angedeutete Figur, ist das ein Mädchen im Profil? Es steht an einer offenen Wohnungstür, hinter der lauert eine Gestalt mit Hut und weißem Mondgesicht. Wer drängelt sich da rein? Ist das Herr Niemand? Das Cover zieht Blicke an und es gibt Fragen auf. Wer ist dieser Herr Niemand? Ist er gut oder schlecht? Ist er ein Geist, ein Gespenst? Gibt es ihn wirklich? Müssen wir uns vor ihm hüten? Schon ist man mittendrin. Doch worum geht's überhaupt? Es ist ein warmer, schöner Herbsttag, im Grunde ein Tag wie heute, jedenfalls hier in München. Mama und die Mädchen Isa und Lisa kommen aus dem Park nach Hause zurück. Gleich macht der Vater ihnen die Tür auf, so wie immer, oder? Doch der Vater ist nicht da und er kommt auch nicht so schnell zurück. Er macht die Tür nicht auf. Stattdessen öffnet der Himmel seine Schleusen. Ein furchtbares Unwetter taucht die Stadt B in Dunkelheit und anstelle des Vaters klingelt eben jener, der später Herr Niemand heißen wird, an der Wohnungstür und macht sich in der Wohnung breit. Er entpuppt sich als äußerst unangenehmer Zeitgenosse. Die Mutter und ihre Töchter wollen ihn entsprechend abwimmeln. Also müssen sie Geschichten erfinden, wo der Vater überhaupt ist und warum sie allein in der Wohnung sind. Sie reden sich um Kopf und Kragen, denn Lügen oder eben Geschichten erfinden als Mittel des Freimachens spielen eine große Rolle. Das ist eindringlich und zugleich ungewöhnlich erzählt. Die Szenen, die Sätze sind zuweilen wie hingetupft, dann wieder wie ein Schlagabtausch, ein Worte-Trommelwirbel, sprachspielerisch, lautmalerisch, Worte schön und wortgewaltig, entwickeln sich aber witzige Dialoge. Isa und Lisa suchen ihr Heil in ihrer Fantasie. Niemand, wie er nur kurz und knapp genannt wird, der noch dazu aus dem Land nichts kommt, hält dagegen. Lügen haben kurze Beine, wettert er. Ihr habt Angst vor mir. Gleich macht ihr euch vor Angst in die Hose. Und das stimmt. Angst ist das große Thema in Herr Niemand und die weiße Finsternis. Auch die Buchgestaltung macht das sichtbar. Zeilenlängen spielen, die Atemlosigkeit, wenn sie fast bis zum Seitenrand reichen. Die Typo fängt die schnörkellose und zugleich eindringliche Sprache ein. Die Illustrationen erzählen die Geschichte eigenwillig und zugleich offen weiter. Die Technik des Aquarells greift das wie von selbst auf. So wie der Verlauf dem Aquarell immanent ist, legen sich auch die Bilder nicht fest. Sie sind offen für unsere Blicke, für viele Blicke. Herr Niemand spricht farblos. Heißt es an einer Stelle, farblos sind die Aquarelle nicht, aber gedeckt in zunächst dunklen Farben gehalten, wendet sich das Blatt erst im Verlauf des Buches. Die Bilder sprechen mehr und mehr in Farben. Das ist kunstvoll und zeitlos und es passt, dass Herr Niemand und die weiße Finsternis wie ein Märchen beginnt. Die LeserInnen werden mit ins Boot geholt. Das, wovon ich euch erzählen werde, passierte an einem ziemlich gewöhnlichen Sonntag im Oktober in der unendlichen Stadt B. Die Stadt liegt auf einer Landkarte und alle, die gerne in einem Weltatlas reisen, können ihren Finger auf diese Stadt legen. Also hört gut zu. Das steht in großen, fettgedruckten Lettern auf der ersten Seite und wer dem folgt, wer sich mit allen Sinnen ansprechen lässt, wer gut zuhört, der landet ganz am Schluss bei dem Satz, der zählt und bleibt. Habt keine Angst. Lange mussten die LeserInnen auf eine Fortsetzung der Skoglund-Reihe von Kirsten Boye warten. Als 2005, vor fast 20 Jahren, der erste Band erschien, war das eine Sensation, denn von Anfang an hat Kirsten Boye Realität und Fantasy zu einem großen Abenteuer mit politischer Agenda verwoben, die vor allem eines auszeichnet – Hochspannung. Jarwin, 14 Jahre, ist eher unscheinbar und schüchtern. Sie lebt in einer norddeutschen Kleinstadt. Sie landet als Prinzessin in Skogland. Das ist ein fantastisches Inselreich, das allerdings deutliche Parallelen zu unserer Wirklichkeit aufweist. Der reiche Süden unterdrückt den armen Norden. Die Folgen: Ausbeutung, Diskriminierung, Rassismus, Klassismus, eine gespaltene Gesellschaft. Und doch sind Thema und Ziel ein vereinigtes Skogland, ein Königreich, das den Regeln und Freiheiten einer Demokratie folgt. Der zweite Band der Reihe Verrat in Skogland erschien 2008. Die junge Demokratie wird von einem Putsch erschüttert. Konservative Kräfte, die ewig gestrigen, wollen sich Skogland wieder unter den Nagel reißen. Und während Jarwin sich als Prinzessin erst noch finden muss, kämpft das Land mit dem gesellschaftlichen System oder für ein gesellschaftliches System, steht die Demokratie auf der Kippe, droht eine Diktatur? Nach 15 Jahren Pause hat Kirsten Boye nun den dritten Band vorgelegt. Nicht nur die Figuren, auch das Publikum ist älter geworden. Der Roman Skogland brennt ist für LeserInnen ab 15 Jahren. Er funktioniert auch als Einzelband und er mischt ein weiteres Mal die Ingredienzen. Kirsten Boye legt die Geschichte Skoglands wie eine Folie über unsere Gegenwart. Die Handlung folgt einem realen Ereignis, dem Attentat des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011. In ihrem Roman stellt die Autorin dessen Vorgehen nach. Breivik zündete zunächst eine Autobombe in Oslo, um vom eigentlichen Attentat abzulenken und die Rettungskräfte und die Polizei abzuziehen, nämlich dem Massaker auf der Insel Utøya. Im Feriensommercamp für Jugendliche hat er 69 Menschen erschossen. In ihrem Vorwort schreibt Kirsten Boye: Es geht mir nicht darum, den Schmerz oder das Leid zu reproduzieren. Vielmehr sehe ich in der Fiktion eine Möglichkeit, Verstehen zu fördern und sich tiefgehend mit den Herausforderungen unserer Zeit zu beschäftigen. Die Herausforderungen unserer Zeit sind der Rechtsruck in ganz Europa, der wachsende Populismus hierzulande, die unverhohlen rechtsradikale, rassistisch-antisemitische Haltung und mehr noch Politik, die von 30% der Bevölkerung gewählt und also gewollt zu werden scheint, das bestätigen zumindest die Wahlerfolge der AfD. Im Roman ist die APP, die arisch-patriotische Partei, der äußerste rechte Rand der Gesellschaft ins Kokland. Die Partei, die radikale Südskogen gerade gründen, ist ein Sammelbecken für alten Adel, blaublütig und blond, verblendete Herrenmenschen und so notorisch wie selbsterklärte Übermenschen. Bolström, ehemaliger Putschist, ist im Exil, ein anderer, ausgerechnet Jarvens Vater Norlin, sitzt im Gefängnis. Norlin wird zum Warner in diesem dritten Band werden. Er weiß, wie gefährlich Bolström ist. Er weiß, was die APP will. Südland den Südländern ist ihre Devise, die anderen raus, zurück nach Nordland. Die Südländer sind die Privilegierten, sie wollen ihre Privilegien zurück, die Blonden, die besser gebildeten, ausgebildeten, die vermögenderen, die einflussreicheren, die stets dunklerhaarigen Nordländer kommen dagegen kaum an, es sei denn, sie werden zu Rebellen. Nur an der allerdings Elite-Schule Skogland sind die Grenzen aufgehoben. Hier lernen SchülerInnen aus Süd- und Nordskogland zusammen. In über 130 kurzen Szenen lässt Kirsten Boye 30 Figuren im Wechsel zu Wort kommen. Zu ihnen gehören Prinzessin Jarven, ihre beste Freundin Ilva von Thunberg und Joas, mit dem Jarven zusammen ist. Joas ist zugleich der Sohn des Innenministers und als die Ereignisse sich zuspitzen, weil junge Rebellen aus dem Norden Attentate verüben und Skogland in Angst und Schrecken versetzen, wird Joas bei einer Rebellengruppe eingeschleust. Dafür muss er Jarven verlassen, das bricht ihr fast das Herz. Dass er sie betrogen hat, kann sie nicht glauben. Und es stimmt ja auch nicht. Es gehört zur Tarnung dazu. Im Windschatten all dessen und während Jarven und Ilva ein Sommercamp für nord- und südkogische Jugendliche auf der Insel Sommersö organisieren, zieht ihr Mitschüler, Außenseiter Hjalmar von Öderberg, in aller Ruhe die Strippen. In ungeahnter Selbstverherrlichung stilisiert er sich zum Befreier von Skogland. Er pflegt den eigenen Größenwahn und bereitet dabei Attentate ungeahnten Ausmaßes vor, so wie es in der Realität Anders Behring Breivik getan hat. Die erste Szene, die dem Roman vorangestellt ist, zeigt eine Jugendliche auf der Flucht vor dem Attentäter. Es ist Jarven. Sie wird Hjalmar entkommen. Sie wird überleben. Ihre beste Freundin wird von ihm erschossen werden. Hjalmar wird verhaftet. Verlust, Schmerz, Liebeskummer, politische Intrigen und Machtkämpfe, Versöhnung, Generationenkonflikte, Freundschaftskrisen und die brennenden Themen unserer Zeit hat Kirsten Boye in Skogland brennt zu einem Politthriller zwischen Realität und Fantasy verwoben. Allerdings kommt das Setting allzu bekannt vor, genauso wie die Mechanismen der Machtergreifung. Die größere erzählerische Freiheit, die sich im Zwischenraum zwischen fantastischer und wirklicher Welt hätte auftun können, bleibt ungenutzt. Die Bösen sind böse, die Guten gut. Zwischenräume, Zwischentöne, Zwischenfiguren gibt es zu wenig. Das ist bedauerlich, denn das ist, was Kirsten Boye so kann. Im Vordergrund steht die Warnung und vielleicht der Wunsch zu wappnen. Im Vordergrund steht das Attentat und dessen Vorbereitung. Wie immer bei Kirsten Boye sind die historisch verbürgten Abläufe genau recherchiert und beschrieben. Auch die Rolle der sozialen Netzwerke in unserer Welt ist mitbedacht. Klickzahlen entscheiden, welchen Unsinn der Popstar und Influencer Frode Bergmann dabei verzapft, ist weitgehend egal. Der blonde Barde unterstützt die arisch-patriotische Partei. Populismus und Manipulation, Fake News und Verdummung feiern fröhliche Urstände. Das ist nicht falsch, es bleibt nur allzu sehr an der Oberfläche. Aber braucht es zum wirklichen Verstehen, das Kirsten Boye ja explizit fördern will, nicht genau das, die Differenzierung als Grundlage jeder Auseinandersetzung, und kann Literatur nicht genau das? Was bleibt, ist ein spannender Thriller gegen Gewalt und rechten Terror. Ein Appell für Toleranz und Menschenliebe. Seit 1585 gibt es den österreichischen Leikam Verlag. Seit 2 Jahren, seit 2022, leitet Tanja Reich das Literatur- und Kinderbuchprogramm. Ihr Ansatz, mit konzeptioneller Zusammenarbeit, überraschenden Bildern und ungewöhnlichen Bilderbüchern Kinder fürs eigenständige Denken zu begeistern. Eines dieser Bücher ist im August gerade erschienen, Mach dir die Welt, ein Buch zum Denken, Spielen, Erfinden, ist geschrieben und erzählt und illustriert von Raffaela Schöbitz für LeserInnen und BetrachterInnen ab 8 Jahren. Mach dir die Welt passt zum verlegerischen Credo und es passt zur 91. Freigeistern-Folge Frei machen. Denn ums Freimachen geht es darum, sich die Freiheit zu nehmen, vor allem dafür man selbst zu sein. Das ist ungeheuer inspirierend und ansteckend. Mach mit, ruft David Bowie den LeserInnen und BetrachterInnen vom Cover aus zu. Insgesamt sind nun 30 Menschen in dem Porträtband versammelt. Menschen aus aller Welt, quer durch die Geschichte, KünstlerInnen, AutorInnen, WissenschaftlerInnen, PolitikerInnen. Sie alle verbindet, dass sie ausprobiert und ausgelebt haben, was zu ihrer Zeit nicht der Norm entsprochen hat und damit neu und ungewöhnlich war. Sie haben Konventionen gebrochen, sozusagen Fenster und Türen aufgerissen, frische Luft rein, neue Ideen, neue Stimmen, neue Stile. Sie haben sich in Bereiche vorgewagt, die ihnen bislang verwehrt gewesen waren. Sie wurden und werden zu VorkämpferInnen neuer Liebes- und Lebenskonzepte. Sie haben sich an Grenzen gewagt, sie überwunden und damit auch immer sich selbst. Viele Menschen tun das heute noch. Mit dabei sind nun unter anderem der Politiker Harvey Milk, der Sänger Conchita Wurst, der Musiker Elton John, der Autor Oscar Wilde, der Pharao Hatschepsut, die Autorin, Philosophin, Buchhändlerin, Salonbetreiberin Gertrude Stein, die Dichterin, Feministin und, wie sie sich selbst nennt, Kriegerin Audre Lorde, die Menschenrechtsaktivistin Ute Bock. Ihre Geschichten erzählt die österreichische Autorin und Illustratorin Raffaela Schöblitz konsequent aus der jeweiligen Ich-Perspektive. Das macht die Menschen nahbar und lädt dazu ein, über das eigene Ich nachzudenken. Wer bin denn ich? Wer wäre ich gern? Wie soll die Welt aussehen, damit sie mir gefällt? Was würde ich ändern? Anleitungen mit Mach- und mit Denkseiten ziehen sich durch das ganze Buch. Hier erfahren die LeserInnen, wie man recherchiert, wie man Tagebuch oder Gedichte schreibt, wie man ein Selbstporträt zeichnet oder ein Demoschild bastelt. Die LeserInnen können Worte sammeln und Worten auf den Zahn fühlen, dem Wort Vorurteil zum Beispiel. Was wird damit überhaupt gesagt? Es gibt Spielanleitungen, ein Rezept für Topfbrot wie zu Pharaos Zeiten, Nähanleitungen für eine Stofftasche aus einer alten Jeans oder ein Kostüm à la Conchita Wurst. Das macht Spaß, das macht erfahrbar, das bezieht ein. Es erweitert den Horizont, es macht Denkräume auf, es unterhält, informiert und inspiriert. Und zwar bunt, unübersehbar, unüberhörbar. Das gilt auch für die Buchgestaltung. In moderner Typo abwechslungsreich, vielseitig und dabei klar strukturiert ist sie ein Hingucker. Das Lesen und Mitmachen, das Denken, Spielen, Erfinden kommen dann von ganz allein. Das war's für heute. Das war die 91. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen, frei machen. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern Donnerstag, dem 24. Oktober, dann mit einem Freigeistern-Gespräch. Und wer weiß, vielleicht laufen wir uns ja vorher auf der Frankfurter Buchmesse über den Weg. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jedenfalls spannendes und entspannendes Lesen. Ich wünsche euch gute Bücher, gute Bilder, Gedanken, Ideen und viel Inspiration. Ich wünsche euch einen Bücherherbst mit viel Sonne. Und falls ihr die vor der Haustür vergeblich sucht, wünsche ich sie euch im Herzen und zwischen Buchdeckeln. Tschüss!